SR Info. Bilanz am Mittag.
Ein tödlicher Drohnenangriff der Hisbollah auf Israel wirft dort Fragen über den Schutzschirm auf. Denen gehen wir gleich nach. Außerdem schauen wir auf die Wirtschaftspläne der SPD und auf laute Kritik aus Polen an den EU-Asylregeln. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Tag.
SR Info.
Die Blauhelmsoldaten der UN-Mission UNIFIL im Libanon bleiben trotz Beschuss durch die israelische Armee auf ihrem Posten. Das hat UN-Generalsekretär Guterres betont. Guterres wies damit die Forderung des israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu zurück, die UNIFIL-Truppe abzuziehen, nachdem es gestern einen neuen Zwischenfall gegeben hatte. Nach UN-Angaben durchbrach ein Panzer das Tor, eines der Stützpunkte der Blauhelm-Mission. Israel hat heute derweil nach Angaben der Armee mehrere aus dem Libanon abgefeuerte Geschosse abgefangen. Anders als gestern. Da waren bei einem Angriff der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz auf einen Ausbildungsstützpunkt südlich von Haifa mindestens 4 israelische Soldaten getötet worden. Julio Segador.
In der Hisbollah-nahen libanesischen Zeitung Al-Akbar ist die Schadenfreude über den Drohnenangriff auf den israelischen Armeestützpunkt nahe Binjamina nicht zu übersehen. Das Foto auf dem Titelblatt zeigt 2 uniformierte Hisbollah-Kämpfer, wie sie eine Drohne abschießen, darunter in großen Lettern der Kommentar: Wir können damit jeden Punkt Israels erreichen. Und in der Tat, der Drohnenangriff macht dem israelischen Militär zu schaffen. Erneut konnte eine Drohne aus dem Libanon die israelische Luftabwehr überwinden, dieses Mal mit fatalen Folgen. Mindestens 4 getötete Soldaten, Dutzende Verletzte. Und das Eingeständnis von Militärsprecher Daniel Hagari, dass Israels vielgerühmte Luftabwehr an dieser Stelle ein Problem hat. Der Angriff durch Drohnen stellt eine Bedrohung dar, mit der wir uns seit Kriegsbeginn auseinandersetzen. Wir müssen eine bessere Verteidigung vorbringen. Wir werden den Fall untersuchen, daraus lernen und uns verbessern. Es ist unsere Aufgabe, unsere Soldaten und die Bürger des Staates Israel besser zu verteidigen. Es ist nicht das erste Mal, dass Drohnen die Luftabwehr Israels überwinden. Erst vor wenigen Tagen schlug eines dieser kleinen, unbemannten Luftobjekte in Herzliya, nördlich von Tel Aviv, in einem Altenheim ein. Es gab keine Verletzten. Vor wenigen Wochen starb ein Mann mitten in Tel Aviv, als eine Drohne aus dem Jemen das israelische Abwehrsystem austrickste. Der pensionierte Brigadegeneral und frühere Chef der israelischen Luftabwehr, Ran Kochav, macht vor allem 2 Gründe aus, weshalb Drohnen ein Problem darstellen. Solche Ziele wie Drohnen oder auch Drachen besitzen eine sehr geringe Rückstrahlfläche. Das heißt, dass der Eisen- und Aluminiumanteil bei diesen unbemannten Flugobjekten sehr gering ist. Deshalb fällt es den Radarsystemen schwer, sie ausfindig zu machen. Im Vergleich zu Flugzeugen fliegen sie auch sehr tief und sind sehr langsam. Sie haben etwa die Geschwindigkeit eines schnellen Autos. Drohnen nehmen in der modernen Kriegsführung eine immer wichtigere Rolle ein. Das zeigt sich in der Ukraine, ebenso aktuell im Nahen Osten. Bei der gestern von der Hisbollah eingesetzten Drohne handelt es sich vermutlich um eine sogenannte Mirsad-1-Drohne. Die Hisbollah setzt sie seit über 2 Jahrzehnten ein. Das Flugobjekt basiert auf iranischem Design. Sie kann bis zu 40 Kilogramm Sprengstoff tragen und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 370 Stundenkilometer. Ihre Reichweite liegt bei etwa 120 Kilometer. Die Hisbollah setzte diese Drohne in der Vergangenheit vor allem zu Beobachtungs- und Aufklärungsflügen ein und, wie sich gestern klar gezeigt hat, immer häufiger auch zu Angriffsflügen. Bekämpft werden sie vor allem durch den Iron Dome und durch Düsenjets, die sie versuchen abzuschießen. Eine für die israelische Luftabwehr immer größer werdende Herausforderung.
Julio Segador hat aus Tel Aviv berichtet. Der Iran spielt mit seiner sogenannten Achse des Widerstands, zu der auch die Hisbollah gehört, ja eine zentrale Rolle, was die anhaltenden Angriffe auf Israel angeht. Aber nicht nur da sind die Mullahs mit Geld und Waffen aktiv. Wegen seiner Unterstützung Russlands verhängt die EU nun neue Sanktionen gegen den Iran. Helga Schmidt.
Nach Erkenntnissen von amerikanischen und britischen Geheimdiensten hat das Mullah-Regime in Teheran rund 200 Raketen an Russland geliefert. Die iranischen Raketen sollen Russlands Fähigkeit zu präzisen Angriffen gegen das ukrainische Militär oder gegen zivile Infrastruktur verbessern. Der Iran spricht von einer strategischen Zusammenarbeit mit Moskau, streitet aber ab, Raketen an Russland geliefert zu haben. Die deutsche Staatsministerin Anna Lührmann erklärte dagegen beim Ministertreffen in Luxemburg, dass der Westen klare Belege habe für die iranischen Raketenlieferungen. Auf dieser Grundlage verhängt die EU jetzt Strafmaßnahmen gegen Personen und Einrichtungen im Iran, die an der Lieferung der Raketen beteiligt sind. Mit ihnen dürfen europäische Unternehmen dann keine Geschäfte mehr machen.
Der Berliner Prozess, das ist weder ein Gerichtsverfahren noch eine besondere Methode, irgendwas herzustellen. Naja, das vielleicht doch im übertragenen Sinn zumindest, nämlich Frieden und Entwicklung. Der Berlin-Prozess ist eine diplomatische und entwicklungspolitische Initiative für die Länder des Westbalkans. Seit 10 Jahren gibt es ihn und konkret geht es um Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien. Deutschland hat diese Plattform initiiert. Heute lädt Kanzler Scholz deshalb die Staats- und Regierungschefs der 6 Länder und wichtige EU-Vertreter zum Jubiläumsgipfel nach Berlin. Christina Nagel.
Auch wenn es ein Jubiläumsgipfel ist, so richtig zum Feiern dürfte niemandem zumute sein. Eigentlich sollte der Berlin-Prozess für mehr Stabilität auf dem Westbalkan und für eine Annäherung der Länder an die EU sorgen. Doch auch nach 10 Jahren sind die Beteiligten des Prozesses bei zentralen Punkten nicht wirklich vorangekommen. Schwelende Konflikte, wie zwischen Serbien und dem Kosovo zum Beispiel, brechen immer wieder auf. Die EU sieht mit Sorge, dass Nationalismus wieder auf dem Vormarsch ist und China und Russland ihren Einfluss in der Region ausbauen. Gefordert werden mehr Reformen und ein klares Bekenntnis zu europäischen Werten. In Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien hingegen fragt sich manch einer, ob der Berlin-Prozess vielleicht nur das Trostpflaster ist, weil es mit dem EU-Beitritt eh nichts wird. Frust, den die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock nachvollziehen kann. Es ist über 20 Jahre her, dass die EU den westlichen Balkanstaaten in Thessaloniki ein Versprechen gegeben hat. Die Tür zur EU steht euch offen, wenn ihr die Voraussetzungen erfüllt. Und heute müssen wir einräumen, dass diese Hoffnungen sich nicht erfüllt haben. Für die deutsche Außenministerin ist das aber kein Grund aufzugeben. Im Gegenteil, sie sieht gerade jetzt eine historische Chance. A window of opportunity. Aufgestoßen hat dieses Fenster der Gelegenheit ausgerechnet der russische Präsident mit seinem Angriff auf die Ukraine. Die EU-Mitgliedstaaten seien sich einig, dass es in Europa keine sicherheitspolitischen Grauzonen geben dürfe. Die Westbalkanstaaten gehörten zu Europa, ihr Beitritt schon aus diesem Grund eine geopolitische Notwendigkeit. Umso wichtiger sei es deshalb, mahnte die deutsche Außenministerin, jetzt einen entscheidenden Schritt voranzukommen. Auf dem Jubiläumsgipfel soll der Weg für das Freihandelsabkommen CEFTA endlich freigemacht und ein neuer Aktionsplan für einen gemeinsamen regionalen Markt unterzeichnet werden.
Für alle ist klar, dass dieses regionale Freihandelsabkommen CEFTA nicht nur eine stärkere wirtschaftliche Integration bedeutet, sondern dass davon ganz konkret Menschen wie Unternehmen profitieren können.
Einen gemeinsamen regionalen Markt zu schaffen, gehört mit zu den wichtigsten Projekten dieses Formats. Wie bei vielen anderen Initiativen hapert es allerdings bei der Umsetzung. Auch weil Serbien den Kosovo nicht als Staat anerkennt und in der Zwischenzeit ein Alternativprojekt gestartet hat, gemeinsam mit Albanien und Nordmazedonien. Beim Außenministertreffen vor gut 2 Wochen hatte man die Blockade bei den CEFTA-Verhandlungen noch nicht lösen können. Nun aber sei man einen wichtigen Schritt vorangekommen, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Christian Wagner.
Wir werden natürlich jetzt alles daran setzen, dass dieser Gipfel dann ein guter Gipfel wird und ein erfolgreicher Gipfel wird.
Einer, bei dem natürlich auch über Positives gesprochen werden soll. Als Vorzeigeprojekt gilt das regionale Jugendaustauschwerk, das sich für Aussöhnung auf dem Westbalkan einsetzt. Eine Rolle spielen werden aber auch Projekte, von denen die Menschen in der Region ganz praktisch profitieren. Von einer schrittweisen Abschaffung von Roaminggebühren oder von einer gegenseitigen Anerkennung von Berufsabschlüssen, der nun auch die Anerkennung von Universitätsabschlüssen folgen soll. Schon jetzt ist klar, dass der Berlin-Prozess fortgesetzt wird. Offen ist, ob und wann das Format als Erfolg gefeiert werden kann. Das wird maßgeblich davon abhängen, ob Vereinbartes wirklich umgesetzt und Versprechen auch gehalten werden.
Einen Erfolg feiern möchte die SPD im kommenden Jahr bei der Bundestagswahl. Derzeit legen die Umfragen nicht gerade nahe, dass es einfach wird, diese Wahl so zu gestalten, dass am Ende Olaf Scholz Bundeskanzler bleibt. Aber wenn alles normal läuft, sind es ja noch fast 12 Monate. Bis dahin sollte man sich möglichst kompetent zeigen, etwa beim Thema Wirtschaft. Mit dem hat sich der Parteivorstand am Wochenende befasst und herausgekommen ist ein Strategiepapier zur Beendigung der Wirtschaftsflaute. Und verbunden damit ist eben auch die Hoffnung auf Beendigung der eigenen Flaute. Evi Seibert.
Ganz oben im Willy-Brandt-Haus hat die Parteispitze der SPD beschlossen, den Kampf um die verlorene Zustimmung ab sofort aufzunehmen. Anke Rehlinger, Ministerpräsidentin des Saarlandes, beschreibt das so.
Ich erlebe wirklich eine kämpferische SPD, die sich jetzt vorgenommen hat, mit der Aufholjagd zu starten für die Bundestagswahl.
Der Gegner ist klar. Parteichef Lars Klingbeil bringt das in 3 Sekunden auf den Punkt.
Es geht um die Frage, wir oder die Merz-CDU.
Die SPD versucht, die CDU als rückwärtsgewandt darzustellen, als Partei mit Rezepten von gestern. Dagegen stellen die Sozialdemokraten nun ihr eigenes Konzept. In dem Papier geht es nicht um Migration, nicht um den Ukraine-Krieg, sondern ganz konkret um Wirtschaft, Arbeitsplätze, Infrastruktur. Das ist der Schwerpunkt und das wichtigste Thema für die SPD-Spitze. Damit nicht noch mehr Unternehmen abwandern, soll es ähnlich wie in den USA Vorteile für Firmen geben, die hier investieren, erklärt Parteichefin Esken. Made in Germany soll sich wieder lohnen.
Das heißt also, wer investiert, soll die Möglichkeit haben, die Kosten, die dadurch entstehen, schneller abzuschreiben und dadurch eine stärkere Entlastung bei den Steuern zu bekommen.
95% der Arbeitnehmer sollen weniger Steuern zahlen müssen. Nur die am meisten verdienen, die sollen in Zukunft mehr bezahlen.
Das sind die hohen und höchsten Einkommen, da geht es um Einkommen im Monat von über 15.000 Euro.
Die hohen Strompreise für die Industrie sollen abgefedert werden, damit sie wettbewerbsfähig produzieren kann. Auch die kriselnde Autoindustrie soll unterstützt werden. Wer E-Autos kauft, soll einen Zuschuss bekommen. Für Leasinganbieter soll es eine E-Auto-Quote geben. Und die klassischen SPD-Themen Rente und Mindestlohn sind natürlich auch dabei. 15 Euro sollen beim Mindestlohn demnächst erreicht werden. Das Ganze kostet natürlich viel Geld, das der Staat aufbringen muss. Und da kommt wieder die Schuldenbremse ins Spiel, die die SPD reformieren will, um mehr Geld für Investitionen zur Verfügung zu haben. Arbeitsminister Hubertus Heil glaubt, dass seine Partei mit diesem Schwerpunkt auf Wirtschaft und Arbeitsplätze das richtige Thema gesetzt hat.
Wir wissen, dass die Mehrheit in Deutschland genau das will. Und das ist auch das, was dieses Land braucht. Wirtschaftlichen Erfolg und soziale Sicherheit in stürmischen Zeiten. Dafür steht die SPD.
Weniger als 12 Monate hat die Partei, die Menschen in Deutschland davon zu überzeugen.
Ja, nicht überzeugt hat die SPD, allerdings wenig erstaunlich, den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz. Er sieht die SPD auf gewohnten und aus seiner Sicht falschen Pfaden.
Das ist das alte Muster. Mehr Staat, mehr Schulden, mehr Bürokratie, höhere Steuern für die Reichen, wie die SPD es ja dann immer gerne nennt. Es ist genau dieser Sprachgebrauch, das sind nicht die Besserverdienenden, das sind die Leistungsträger unserer Gesellschaft, das sind häufig mittelständische Unternehmer, das sind Handwerksbetriebe. Und wenn Sie das umsetzen, was die SPD heute beschlossen hat, 95% entlasten, 1% belasten, dann sind die bei dem 1% bei 60% Steuerlast plus. Da kann ich nur sagen, gute Reise, liebe SPD.
Friedrich Merz gestern Abend bei Karin Mioska im Ersten zu den Wirtschaftsplänen der SPD. Hier ist die SR-Info-Bilanz am Mittag. Da geht es gleich unter anderem noch um laute Kritik an den EU-Asylplänen vom früheren Rats- und jetzigen polnischen Ministerpräsidenten Tusk. Jetzt gibt's erstmal Wichtiges in Kürze mit Katrin Auer.
Die chinesische Armee hat mit einem Manöver rund um Taiwan begonnen. Nach Angaben des chinesischen Verteidigungsministeriums sind Flugzeuge und Schiffe im Einsatz. Das taiwanische Verteidigungsministerium verurteilte das Militärmanöver als irrationales und provozierendes Verhalten. Es ist bereits die 4. chinesische Militärübung rund um Taiwan innerhalb von 2 Jahren. China sieht Taiwan als sein eigenes Staatsgebiet an und hatte schon mehrfach mit militärischer Gewalt gegen den Inselstaat gedroht. 50 Jahre nach einem tödlichen Schuss am damaligen DDR-Grenzübergang Bahnhof Friedrichstraße in Berlin ist ein ehemaliger Stasi-Offizier zu 10 Jahren Haft verurteilt worden. Das Berliner Landgericht sprach ihn des Mordes an einem Polen für schuldig, der seine Ausreise mithilfe einer Bombenattrappe erzwingen wollte. Er war hinterrücks erschossen worden, nachdem er alle Kontrollen passiert hatte. Es handelt sich um das erste Mordurteil gegen einen ehemaligen Stasi-Mitarbeiter. Der Mann aus Leipzig ist heute 80 Jahre alt. Die Zahl der Beamtenstellen in den Bundesministerien hat sich innerhalb eines Jahrzehnts um fast 50% erhöht. Das geht aus einer Studie im Auftrag der Bayerischen Wirtschaftsvereinigung hervor, aus der die Tageszeitung Die Welt zitiert. Demnach lag die Zahl der Planstellen für Beamte in den Ministerien einschließlich Bundeskanzleramt bis zum Jahr 2013 über viele Jahre nahezu konstant bei etwa 15.000. In den Jahren bis 2024 stieg sie dann auf rund 22.000 an. Die meisten zusätzlichen Stellen seien in den oberen Besoldungsgruppen geschaffen worden. Den größten Stellenzuwachs gab es laut der Studie im Wirtschaftsministerium, gefolgt vom Bundeskanzleramt.
SR Info.
Polen ist in den letzten Jahren oft nicht zimperlich im Umgang mit Migranten, etwa im Grenzgebiet zu Belarus. Mittlerweile hat es in Polen einen Regierungswechsel gegeben, weg von der nationalkonservativen PiS hin zum Bündnis des ehemaligen EU-Ratspräsidenten Donald Tusk. Nun hat der angekündigt, dass er die illegale Migration weiter begrenzen und dafür das Recht auf Asyl zumindest vorübergehend aussetzen möchte. In Bezug auf den EU-Migrationspakt drohte Tusk, keine europäischen Ideen umzusetzen, die die Sicherheit seines Landes gefährdeten. Konkret wurde er hierbei nicht. Mit dieser Attacke gegen die lange ausgehandelten EU-Regeln wirft Tusk aber Fragen auf. Wer sich allerdings Tusks bisherige Politik genauer anschaut, dürfte nicht so sehr überrascht sein. Jan Palokat.
Donald Tusks Ausführungen vom Wochenende zum Thema Migration, Flucht und Asyl haben nicht nur europaweit für Schlagzeilen gesorgt, sondern auch in Polen selbst. Weniger wegen der Sache. Die Regierung Tusk fährt an der Ostgrenze des Landes einen Kurs, der in Teilen noch härter ist als der der Vorgängerregierung um die PiS-Partei. Per Gesetz wurde zuletzt auch der Einsatz von Schusswaffen in bestimmten Fällen ermöglicht, wenn Menschen versuchen, die Grenze irregulär zu queren. Was aufhorchen ließ, war der Ton des eigentlich rechtsliberal verorteten früheren EU-Ratspräsidenten. Wir befestigen die Grenze und wenn es um illegale Migration geht, werde ich absolut hart und rücksichtslos sein, auch wenn ich dafür verprügelt werde und keine europäischen Ideen anerkennen und umsetzen, die unsere Sicherheit gefährden. Ich spreche hier vom Migrationspakt. Niemand wird mich dazu zwingen. Wobei offen blieb, was das heißt. Will Polen den bereits auf EU-Ebene verabschiedeten Migrationspakt nicht umsetzen und Strafzahlungen riskieren? Einen Pakt, der gerade keine zwangsweise Umverteilung von Flüchtlingen mehr vorsieht und dessen Nutznießer Polen sei, wie Tusk noch nach der Verabschiedung beteuerte, obwohl Polen dagegen gestimmt hatte. Die Details seiner sogenannten Migrationsstrategie will Tusk am Dienstag auf einer Kabinettssitzung erörtern. Dazu scheint also eine möglichst komplette Abriegelung der Ostgrenze zu gehören. Weiter nannte er: Eines der Elemente der Migrationsstrategie wird eine zeitweise, territoriale Aussetzung des Asylrechts sein und ich werde Anerkennung für diese Entscheidung in Europa einfordern. Dies richte sich gegen Belarus, Russland und die Menschenhändler sowie Versuche durch gezielte Einschleusungen und Missbrauch des Asylrechts die EU zu destabilisieren. Formalrechtlich wäre ein solcher Schritt ein Verstoß gegen internationale und europäische Verträge und womöglich auch gegen die polnische Verfassung selbst, die das Asylrecht erwähnt. Mit seinen Worten wolle der Premier der rechtskonservativen PiS-Partei und noch radikalerer Gruppierungen den Wind aus den Segeln nehmen und vor den Präsidentenwahlen nächstes Jahr Wähler abwerben, heißt es in Analysen. Die Furcht vor massenhafter Migration gehört auch in Polen zum Kernbestandteil politischer Mobilisierung dieser Gruppierungen. Gleichzeitig riskiert Tusk damit aber Unruhe in der eigenen Koalition, die bis zur polnischen Linken reicht. Magdalena Biejat ist für die Linke Vizemarschallin im Sejm. Es ist für mich schockierend, dass ein Regierungschef, der mit dem Versprechen in die Wahl ging, die Demokratie wiederherzustellen, uns heute vor Migranten und der EU Angst macht. Das bricht mit allen Konventionen und jeglichem Anstand in einem Land, das vor kurzem selbst ein Land der Migranten war, dessen Bürger auf Asyl anderswo rechnen konnten, auch in Zeiten, als hier Krieg herrschte. Doch möglicherweise ist Tusks demonstrative Härte in Sachen Migration nicht nur innenpolitisch motiviert. Im Webportal Interia meinte ein Kommentator, Tusk gehe es um Europa. Er habe registriert, wie die Union nach rechts drifte, weg von Werten wie Toleranz und Weltoffenheit hin zu Themen wie Sicherheit und Grenzschutz. Tusk wolle diese Phase des Übergangs nutzen und sich auf die Welle des Wandels in Europa schwingen, um sich so in die erste Liga europäischer Entscheidungsträger tragen zu lassen. Der Pole wisse, dass sein Land eine Schlüsselrolle hat, sowohl in Sachen Ukraine als auch bei der Migration und also gebraucht wird.
Jan Palukat. Gebraucht werden in Deutschland bekanntlich dringend Fachkräfte. Den Mangel an ihnen spüren auch viele Handwerksbetriebe. Bäcker und Metzger etwa haben Probleme, Auszubildende zu finden. Und so geht der Blick in die Ferne, wo es genug junge Menschen gibt, die hier Lücken füllen könnten. In Indien beispielsweise. Immer mehr Inderinnen und Inder zieht es nach Deutschland, um hier eine Berufsausbildung zu machen. Möglich macht das vor allem das vor knapp 2 Jahren abgeschlossene Migrationsabkommen mit Indien. Inzwischen gibt es einige spezialisierte Unternehmen vor Ort, die Bewerberinnen und Bewerber auf Deutschland vorbereiten, auch damit der Kulturschock nicht allzu groß ist. Peter Hornung.
Als Metzger braucht man Fingerspitzengefühl, das weiß Shebir Lal. Die Werkzeuge, kleine Messer, große Messer, da muss man sehr aufpassen. In Indien habe ich mich manchmal bei der Arbeit geschnitten. In Deutschland glaube ich, dass sie sehr auf Sicherheit achten, was gut ist. Die Arbeitsmittel kennt er schon, aber er weiß, die Arbeit in Deutschland wird eben doch anders sein. Besser. Der 26-Jährige aus dem südindischen Bundesstaat Kerala will dazulernen. Ich gehe nach Deutschland, um meine Ausbildung fortzusetzen. Ich habe schon als Metzger im Lebensmittelsektor gearbeitet. Ich möchte das weitermachen, weil ich das auch in Kerala gemacht habe. In Wenzenbach bei Regensburg wird Shebir Lal künftig arbeiten, bei einer großen Supermarktkette. Dort wird er offenbar ganz dringend gebraucht. Und so sei es auch kein großes Problem, dass er als Muslim nicht alles machen dürfe. Ich kann aufgrund meiner Religion kein Schweinefleisch schneiden. Das habe ich meiner Arbeitgeberin bereits gesagt. Das sei in Ordnung, hat die Dame gemeint. Bei allem anderen Fleisch kann ich das ja machen. Und ansonsten soll ich halt im Verkauf arbeiten. Shebir ist einer von Dutzenden, die sich hier in Noida vor den Toren Neu-Delhis auf die Reise nach Deutschland vorbereiten. In einem Unternehmen mit dem klangvollen Namen Magic Billion, die magische Milliarde, was auf die Einwohnerzahl von Indien anspielt. Die Liste der Berufe ist lang. Managerin Prabhi Rajput. Die wichtigsten Berufe des Ausbildungsprogramms sind Baugewerbe, Schiffsbauer, Fleischverarbeitung, Mechatroniker, Behälterbauer, Gastronomie, Hotellerie, Heizung und Lüftungstechnik, Installation, Klempner und Maler. Erste Voraussetzung, ein höherer Schulabschluss mit guten Noten. Die indische Firma arbeitet mit den deutschen Ausbildungsbetrieben zusammen. So soll sichergestellt werden, dass die Azubis auch für den Beruf geeignet sind und zum Unternehmen passen. Auch Deutschlands Botschafter in Indien, Philipp Ackermann, kümmert sich quasi persönlich um das Anwerben von Azubis in Videos auf Instagram. Die jungen Inderinnen und Inder seien unglaublich begeistert, sagt er.
And I think it's a great program and a great plan.
Deutschland als Ziel für indische Auszubildende sei zunehmend beliebt, sagt Stefan Halusa von der Deutsch-Indischen Handelskammer.
Extreme Flexibilität, ganz sicher, und der Wille zu lernen, sich weiterzuentwickeln.
Das seien Stärken, die Azubis aus Indien mitbringen. Sie könnten sich gut an andere Verhältnisse anpassen.
Es ist ja ein multikulturelles Land, alleine schon innerhalb Indiens. Das heißt, die Menschen sind es gewohnt, in anderen Sprachen zu agieren. Sie sind es gewohnt, in anderen kulturellen Umfeldern sich zu bewegen und zu agieren. Insofern sind es eigentlich sehr, sehr günstige und gute Voraussetzungen.
Ja. Guten Tag, wie geht es euch?
Mir geht es gut, danke. Und dir?
Mir geht es auch gut, danke. Was müsstet ihr trinken?
Ich nehme einen Kaffee, bitte.
In Rollenspielen lernen sie Deutsch. Keine leichte Sprache, wie wir selber wissen. Es dauert bis zu einem halben Jahr, sagt Prabhi Rajput von Magic Billion. Aber natürlich verstehen die Kandidaten, dass diese Investition von 4 bis 6 Monaten, die sie in das Erlernen der Sprache in Indien stecken, der Schlüssel zu ihrem Erfolg sein wird, sobald sie in Deutschland ankommen. Shebir Lal, der 26-Jährige aus Südindien, freut sich jedenfalls schon, auch auf die Deutschen. Ich denke, die Deutschen sind viel höflicher als die Leute bei uns. Und die Kollegen sind viel freundlicher zu uns. Im Vergleich zu Indien haben sie ein gutes Benehmen. Sie werden uns bei allem helfen, was wir brauchen.
Ja, dann mal viel Erfolg. Peter Hornung hat berichtet. Heute nun noch der Nachzügler und damit ist das mehrheitseinwöchige Ritual der Bekanntgabe der Nobelpreisträger schon wieder vorbei für dieses Jahr. Der heutige Wirtschaftsnobelpreis wurde von der Königlichen Akademie der Wissenschaften, dem Forschertrio Darren Acemoglu, Simon Johnson und James A. Robinson zugesprochen.
Die drei Wissenschaftler haben erforscht, wie politische und wirtschaftliche Institutionen den Wohlstand von Ländern beeinflussen. Das hilft zu verstehen, warum manche Staaten wohlhabender als andere sind. Inklusive Institutionen, die der Bevölkerung Teilhabe ermöglichen in starken Demokratien, das sei das ideale Modell für Wachstum. Darren Acemoglu, Simon Johnson und James A. Robinson lehren alle an Universitäten in den USA. Der Wirtschaftspreis ist streng genommen kein echter Nobelpreis, denn er war im Testament von Alfred Nobel nicht vorgesehen. Er wird seit 1996 von der schwedischen Reichsbank gestiftet, in Gedenken an Alfred Nobel. Dotiert ist er wie alle Nobelpreise mit 11 Millionen schwedischen Kronen. Das sind umgerechnet rund 970.000 Euro. Verliehen werden die Auszeichnungen am 10. Dezember in Stockholm und Oslo.
Sophie Donges hat berichtet. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. In den nächsten Stunden dürfte es zwar wolkig, aber einigermaßen trocken sein. Am frühen Abend erreichen uns die nächsten Schauer. Die Höchstwerte liegen heute zwischen 12 und 17 Grad. In der Nacht kann es noch etwas tröpfeln oder nieseln. Die Werte gehen auf 11 bis 8 Grad zurück. Und morgen am Dienstag lange neblig trüb oder grau in grau, aber weitgehend niederschlagsfrei. Am Nachmittag noch Chancen auf sonnige Abschnitte. Höchstwerte je nach Sonnenschein und Höhenlage zwischen 12 und 17 Grad. Am Mittwoch dann bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken weitgehend trocken und wärmer, nämlich maximal 17 bis 21 Grad. Und das war's von der SR-Infobilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Wir hören uns wieder um 17.30 Uhr zur SR-Infobilanz am Abend. Bis dann. Tschüss.
SR Info Auslandspresseschau.
Zum militärischen Vorgehen Israels im Libanon heißt es im Kommentar der niederländischen Zeitung Trouw: Der israelische Ministerpräsident Netanyahu hat nie einen Zweifel daran gelassen. Israel wird tun, was es für notwendig hält, egal was der Rest der Welt darüber denkt. Und was Israels Zielen im Wege zu stehen scheint, muss weichen. Dazu gehören unter anderem unzählige Libanesen, die aus dem Süden geflohen sind, nachdem Israel mit Luftangriffen und einer Bodenoffensive versucht hat, die Hisbollah zurückzudrängen. Auch Wohnblocks mitten in Beirut werden Ziel von Bombardierungen. Die letzten Monate haben deutlich gemacht, dass die USA trotz ihrer Kritik an Israels Vorgehen nicht willens oder in der Lage sind, Netanyahu zu zügeln. Die dänische Zeitung Politiken befasst sich mit der Gefahr eines direkten Krieges zwischen Israel und dem Iran. Krieg zwischen dem Iran und Israel löst keines der Probleme der Welt. Eigentlich sollten der Iran und Israel auch keinen Grund für einen Konflikt haben. Es gibt keine gemeinsame Grenze und keine Ressourcen, über die man streiten könnte. Dass Netanyahu die sogenannte Islamische Revolution im Iran und Ayatollah Khamenei den Staat Israel verabscheut, ist kein Grund, um über eine Distanz von 1500 Kilometern Krieg zu führen. Die iranische Führung ist es auch den Nachbarländern des Iran schuldig, die Konfrontation aufzugeben. Mit einem anderen Thema befasst sich Rzeczpospolita. Die polnische Zeitung schaut auf das Vorhaben von Regierungschef Tusk, das Recht auf Asyl in seinem Land auszusetzen. Donald Tusk hat erkannt, dass der Ausgang der polnischen Präsidentenwahl im Jahr 2025 nicht allein von den städtischen Eliten entschieden wird, die ihm bei der Parlamentswahl vor einem Jahr den Sieg geschenkt haben. Er weiß, dass die Entscheidung, wer Präsident wird, davon abhängt, ob es ihm gelingt, die Ängste von Millionen Polen aufzufangen. Er spricht daher ständig von Sicherheit, sagt, dass er die illegale Einwanderung vollständig stoppen will und kündigt an, das Recht, an der belarussischen Grenze Asyl zu beantragen, auszusetzen. Die englische Financial Times kommentiert die im November anstehende UN-Klimakonferenz COP29 in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku. Mit Aserbaidschan als Gastgeber findet die UN-Klimakonferenz erneut in einem autoritären, öl- und gasfördernden Staat mit einer zweifelhaften Menschenrechtsbilanz statt. Nach Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten scheint nun auch Aserbaidschan unter dem autokratischen Staatschef Aliyev zu hoffen, dass es seinen Ruf durch die Ausrichtung der Veranstaltung einem Greenwashing unterziehen kann. Einige Politiker und Aktivisten befürchten, dass Aserbaidschan aufgrund seiner Abhängigkeit von Öl und Gas, die Aliyev ein Gottesgeschenk nennt, sehr zurückhaltend sein wird, eine Abkehr von fossilen Brennstoffen zu erzielen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drews.